Podcast hören, soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Australia Day heute bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf, denn sowohl bei der UBS Hong Kong Open als auch bei der Australian Open behielten am Ende Jungs aus Down Under die Oberhand und beides waren Überraschungen. Desiree, oder hättest du mit Wade Ormsby auf der European Tour oder Cameron Davis als Turniersieger bei der Aussie Open gerechnet?
Nee, habe ich immer schon gesagt, natürlich. Kleiner Scherz.
Du bist ja auch die Prophetin unter uns beiden.
Aber ja, genau. Die immer alles richtig vorhersagt. Nein, also mit beiden hätte ich nicht gerechnet, hättest du nicht gerechnet und sonst wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute, denke ich mal.
Denn es waren ja noch durchaus größere Namen, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Event im Rennen. Wir gehen gleich ausführlich drauf ein und außerdem auf einen noch viel größeren Namen, der in den nächsten Wochen, beziehungsweise in der nächsten Woche sogar endlich sein Comeback geben wird, hoffentlich. Wirklich. Ja, die Serie ist schon aufgeregt. Tiger Woods kehrt zurück.
Ja. Wir werden sehen, wie das dann so läuft. Der Hero auf seiner Hero Challenge.
Die Nummer 1193 der Welt. Nie war ein Turnierstart einer so hochplatzierten Golfspielers jemals von so großer Bedeutung wie diesmal. Aber er scheint in guter Verfassung zu sein. Das berichten zumindest Augenzeugen, die seine Thanksgiving-Runde mit Dustin Johnson und Donald Trump, ich spreche den Namen extra ein bisschen undeutlich aus, gesehen haben. All das heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree, die Vorfreude ist groß.
Ja, auf jeden Fall.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Er trägt einen Schnauzer, der auch allen Teilnehmern unserer Movember-Aktion hier auf meinsportradio.de vielleicht gut oder auch weniger gut zu Gesicht stehen würde. Auf jeden Fall war es ein sehr imposanter Schnauzer, der am Ende des Tages das breite Grinsen von Wade Ormsby bei der UBS Hong Kong Open umrahmte. Der Australier gewann nämlich trotz eines Dreiputts am Ende das Eröffnungsturnier der European Tour Saison 2018 und damit seinen ersten großen Titel als Profi und das mit immerhin schon 37 Jahren. Von Platz 2 aus war er in die Schlussrunde in Fan Ling gestartet und am Ende dann der glückliche Sieger, wie er im Interview mit der European Tour nochmal unterstrich.
Feels amazing, mate. Just trying to hold it together here, but yeah, pretty stoked. Very stoked. I played solid all day, just tried to keep pumping it out and hit a lot of greens. Putter wasn't quite behaving, but I just played solid and sometimes that's good enough. So a bit disappointed to three putt the last, but it's a tricky pin down there. So anyway, good enough.
Gut genug. Am Ende war dieses Bogey, um einen Schlag besser zu sein als Julian Suri, Paul Peterson, Alexander Björk und auch Rafa Cabrera-Bejo. Und dieses Quartett teilt sich den zweiten Platz für Cabrera-Bejo, das zweite Runner-Up-Finish in Hongkong in Serie. Und wie schon im letzten Jahr, die Serie entschied sich das erst an der 18 gegen ihn.
Ja, das ist halt so ein bisschen schade, dann, wenn es dann zu einem Showdown kommt und du im Falle von Rafa Cabrera-Bejo dann Chancen auf einen Playoff hast und dann tatsächlich in der Situation das Bogey machst. Das Bogey von Ormsby war ja so, dass er, gut, zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er sich's leisten kann, aber für Cabrera-Bejo war das mit Sicherheit eine wirklich blöde Situation.
Eine blöde Situation, die ihn dann am Ende den möglichen Sieger zumindest das Playoff gekostet hat. Wie hat Wade Ormsby diesen verschobenen Putt dann von seinem Kontrahenten aufgefasst, der am Ende eben nur ein Bogey an der 18 gespielt hat? Wir hören mal rein.
It's a bit of a weird feeling, you know. You don't want to win like that, but I'm sure a lot of guys have. So you just gotta. I just missed one there too. So you kind of, I don't know. It's not the way you want to do it, but at the same time, yeah, you take him however you can get him.
Es ehrt ihn, dass er das so ein bisschen runterspielt und sagt, so möchte ich eigentlich nicht gewinnen, aber ich glaube, insgesamt und insgeheim ist es ihm scheißegal.
ich hätte es also fast am liebsten auch gesagt, er redet doch keinen Quatsch, ey. Also völlig egal kann dir das sein, wie du jetzt das Ding gewonnen hast. Du wartest schon so lange drauf. Und es war auch tatsächlich so übrigens, dass die allererste Interviewreaktion von Wade Ormsby, das, was du abgespielt hast, war ja schon die very long version, als er sich schon ein bisschen wieder gefasst hatte und das so ein bisschen eingesickert war, dass er jetzt gewonnen hatte. Aber die allererste Reaktion war wirklich so ein bisschen sprachlos, fast den Tränen nahe und wirklich nur, I'm stoked. Ende. Also es war wirklich, das war das allererste, da kam dann auch nicht mehr. Insofern war der wirklich, der war natürlich fix und foxy. Und wenn du natürlich als Spieler wie Wade Ormsby so lange, der ist Pro seit 2001, 16 Jahre im Prinzip auf so einen Turniersieg wartest, dann ist der A überfällig. Und dann hast du B meiner Ansicht nach auch jedes Recht der Welt, danach sprachlos zu sein. C, okay, das ist jetzt so Political Correctness oder auch sportliche Fairness, natürlich auch quasi ein Herz für den Gegner zu haben. In seinem Fall sicher auch aus der Situation heraus, dass er selbst ja oft der ihr Unterlegene quasi war. Aber ja, also das hat sich Rafa Cabrera Bello schon selbst zuzuschreiben, dass er da dieses Playoff nicht erreicht hat. Und es ist auf jeden Fall Wade Ormsby zu gönnen. Der übrigens, wenn er nicht gerade seinen Movember-Schnurrbart trägt, der offensichtlich zum Sieg verholfen hat. Also kann man nur empfehlen. Also ich würde ihn jetzt nicht tragen als Frau, aber für die Männer, warum nicht? Ja, der sonst eher so ein Dreitagesbart trägt und damit, sorry, deutlich besser aussieht. Aber gut, das ist es Geschmackssache. Aber Wade Ormsby sicher im Himmel als Turniersieger jetzt und wie ich finde, sehr verdient.
Du sagst, es ist seit 2001 Profi, seit 2004 auf der European Tour unterwegs, aber auch nicht durchgehend, sondern immer mal mit hoch und runter, 4 oder 5 Mal die Qualifying School absolviert, immerhin siegreich absolviert, so dass er eben hochgekommen ist, aber es war ein absolutes Auf und Ab und im 264. Versuch hat es dann für ihn endlich mit dem ersten Turniersieg geklappt und jetzt hat er eine Exemption auf der European Tour bis 2020. Das ist für ihn auch ein ganz neues Gefühl. Also ein sicheres Gefühl.
Auf jeden Fall. Wird es interessant sein zu beobachten, wie sich das auf sein Spiel auswirkt oder auf sein Nervenkostüm oder auf beides dann logischerweise, da es ja zusammenhängt. Aber die Tatsache, dass er es, also jetzt auch die vergangenen Jahre, in denen es ja hoch und runter ging, als mit and a few bumps along beschreibt, ist schon, ja, der hat einen gewissen trockenen Humor und ich wünsche ihm jetzt, dass er da so ein bisschen Fuß fassen kann und ja, das klingt jetzt auch komplett komisch, aber die späten Jahre seiner Karriere genießen kann. Also natürlich hat er da noch einiges vor sich, aber mit so einem Turniersieg im Rücken. Er hat selbst gesagt, er möchte eben mal ein Major gespielt haben, also gespielt haben. Ne? Wir sprechen nicht von Gewinnen. Und er möchte einen Turniersieg erreichen. Und das hat er tatsächlich beides dieses Jahr erreicht. Insofern Bucketlist echt abgehakt für 2017.
Also im Grunde alles schon geschafft. Er kann aufhören. Nee, macht er aber nicht. Sein Kontrahent, über den wir eben schon gesprochen haben, Cabrera Bello, der hat ja schon ein bisschen mehr gewonnen in seiner Karriere, aber dieser Sieg in Hongkong, der wäre ein ganz spezieller gewesen, denn es wäre gleichzeitig ein passendes Hochzeitsgeschenk für ja seine zukünftige Frau gewesen. Die beiden heiraten nächste Woche und dazu hat er auch was gesagt im Interview mit der European Tour.
Yeah, for sure. I mean, looking for since we got engaged a year and a half ago towards the wedding, obviously I love her with all my heart, and I would have wanted to dedicate a victory to her, but I think she'll still say yes even if I finish second.
Er denkt, dass sie ihn noch nimmt, obwohl er nur Zweiter ist. Er weiß es nicht.
Ich weiß es. Also sie wäre ja aus Sicht der meisten weiblichen Golffans blöd, wenn sie es nicht tun würde. Cabrera Bello ist schon ein Schnittchen und insofern, ja, vielleicht kriegt sie irgendwie einen Surfanzug, damit sie mit ihm surfen gehen kann, was ja seine große Leidenschaft ist. Und also ich glaube, das wird ihr weniger ausmachen als ihm. Für ihn ist es halt deswegen ein bisschen bitter, ich hatte es vorhin schon angedeutet, weil er eben vor einem Jahr bei diesem Turnier in genau derselben Situation war und hat eben damals Sam Brazel vor sich gehabt, der eben dann ihn auf den zweiten Platz verwiesen hat. Und insofern ist dieses Hongkong also ein gutes Pflaster für ihn, aber kein ganz, ganz, ganz tolles, um eben dann den Sieg zu erringen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
Mal gucken. Der von dir angesprochene Australier, der im letzten Jahr erfolgreich war, in diesem Jahr geteilter 23. geworden, hatte die Schlussrunde mit einem Bogey eröffnet, 3 Birdies nachgelegt, aber dann ausgangs der Frontline dann noch ein Double Bogey, ne, Triple Bogey sogar hingelegt und damit war er dann komplett raus aus der Verlosung bei einem Turnier, was sehr, sehr eng beieinander war, denn wenn wir nochmal aufs Leaderboard gucken, Wade Ormsby -11, die Zweitplatzierten -10 und der Sechstplatzierte, weil es eben 4 Zweitplatzierte gleich gab, das ist Tommy Fleetwood am Ende geworden, der hat sich, was wolltest du ihm gerade sagen?
Nichts, ich höre dir zu, gespannt.
klang eben, als wenn du einen Einwand hattest. Aber
Tommy, ich habe bestimmt eingeatmet, ja, aber es war okay. Nur zwecks O2-Zufuhr.
Das Rasseln unter Erkältungsbedingungen. Aber Tommy, yeah, sorry. Tommy Fleetwood geht alleiniger Sechster am Ende, der Mann, der ja im letzten Jahr, und dieses Jahr ist noch gar nicht so lange vorbei, nämlich letzte Woche war das erst, in Dubai sich das Race to Dubai gewonnen hat. Der war in dieser Woche dann auch schon wieder am Start und der hat jetzt zum Ausgang seiner Woche dann nochmal eine 69 hingelegt. Ein Birdie, ansonsten alles Paar, minus 9 insgesamt. Das Putting lief eigentlich gut, aber sie wollten nur nicht rein. Und das war auch letztlich das Fazit, was er nach dieser Woche in Hongkong gezogen hat.
Didn't miss many greens all week, had a lot of chances. And I mean, I putted fine. I didn't put bad, I just couldn't... you know, today it was just either high edge or low edge and just... You know, finally hold on 17 and it was just a bit too late. It was just one of them weeks. You know, really, really happy with my performance overall, and I was happy with, you know, if I didn't look up, I was happy with the way I put it. It was just one of them weeks where they didn't go in.
Es gibt Tage und Wochen, wo sie dann am Ende nicht fallen wollen, die Putts, das hatte er.
Ja, aber wenn es jetzt wie in diesem Fall auf den Platz 6 bei einem Turnier rausläuft, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, okay, ich bin fast erstaunt, dass er es spielt, weil eben nach so einem Saisonendspurt und nach so einem Final-Run, wie es jetzt ja eben beim Race to Dubai war, wo es dann auch so knapp war und er es ja dann tatsächlich auch gewonnen hat noch, dank Justin Rose, hätte ich fast eher eigentlich erwartet, dass die Jungs mal Pause machen. Auch Justin Rose war ja am Start, allerdings noch ein bisschen schlechter platziert auf einem geteilten 10. Platz. Tommy Fleetwood hat sich da gleich wieder gezeigt, mag damit zusammenhängen, dass die Spieler alle sehr schwärmen, dass dieses Hongkong-Turnier wohl auch wirklich toll zu spielen ist oder halt eine ganz, ganz tolle Atmosphäre da ist und eben sehr, 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 sehr toll auch von der Turnierplanung her irgendwie durchgeführt wird. Aber hat mich tatsächlich verwundert, dass er überhaupt da spielt und insofern nicht verwundert, dass er es jetzt nicht gewonnen hat. Weil ganz, also ich weiß es nicht, wie du das siehst, Malte, aber also ich hätte jetzt gesagt, da muss bei beiden, auch bei Justin Rose, doch so ein Tick die Luft raus sein, dass es halt so für so einen Sieg dann halt knapp doch nicht reicht. Und ich finde, diese unspektakuläre Schlussrunde von Tommy Fleetwood deutet so ein bisschen darauf hin.
War auch mein Gedanke, nachdem ich dann am Ende des Turniers in Dubai erfahren habe, die fahren jetzt einfach gleich weiter nach Hongkong, spielen da wieder, genauso Sergio Garcia ja auch, der geteilter 19. geworden ist, Justin Rose geteilter 10. auch mit soliden Runden, ja auch nur 4 Schläge weg vom Spitzenreiter, also alles sehr, sehr eng beieinander, aber insgesamt natürlich dann auch wieder trotz der Strapazen, auch der Reisestrapazen, ich nehme an, es wird ein bisschen Preis- und Antrittsgeld geflossen sein, was natürlich dann auch den Start dann vielleicht nochmal ein bisschen lukrativer und vielleicht auch ein bisschen netter dann noch gestaltet. Wenn man sich doch die Gegend dann von Hongkong ein bisschen angucken kann, hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man Großstädte mag.
Gut, das mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die meisten waren da schon. Also es ist halt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es ist ja mal ganz unterschiedlich, wie die Spieler letztendlich die Tourplanung angehen, also ihre eigene Tourplanung. Und es gibt ja die Spieler, die sagen, gut, okay, jetzt bin ich gerade drin, jetzt spiele ich einfach weiter. Jetzt mache ich nicht Pause, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade könnte oder wenn es von außen sinnvoll erschiene. Und es gibt natürlich Spieler, die sich ihre Auszeiten nehmen. Wenn wir zum Beispiel Martin Keimer angucken, der taucht in dieser Woche nicht auf. Der ist jetzt inzwischen, glaube ich, sogar auf dem Weg nach Amerika schon fast. Mhm. Zum Training hat angekündigt, dass er eben in Amerika die PGA-Tour-Karte jetzt in Anspruch nehmen wird in der kommenden Saison und auch sein Training in Florida abhalten möchte und also praktisch alles so ein bisschen umstellen möchte und wieder Richtung PGA-Tour ausrichten möchte, auch wenn er natürlich die European-Tour weiterhin spielt. Und zum Beispiel ist es da nicht aufgetaucht in Hongkong bei dem Turnier. Andere Spieler spielen dort. Das ist so ein bisschen dadurch, dass wir die PGA-Tour haben, die mit dem FedEx Cup endet. Dann geht's auf der European Tour erst richtig los mit dem Race to Dubai. Und dann ist die PGA-Tour schon wieder mittendrin, wenn die European Tour zu Ende ist. Und sie geht eigentlich auch gleich weiter mit diesem Hongkong-Turnier. Hast du keine so eine richtige offizielle Pause, wo du sagen könntest, sind alle weg. Und dann gibt's eben sehr unterschiedliche Herangehensweisen. In dem Fall war es, wie gesagt, für mich so ein bisschen überraschend, dass so viele hochdotierte Spieler da gleich weitergezogen sind nach Hongkong. Auf der anderen Seite ist es natürlich für so ein Turnier toll, wenn du so ein Teilnehmerfeld hast. Also waren ja wirklich richtig tolle Leute da. Matthew Fitzpatrick nicht zu vergessen, Dylan Fratelli auch weit vorne in der letzten Woche. Und insofern hast du da wirklich ja, also das macht einfach schon richtig Laune und dann hast du halt trotzdem einen Überraschungssieger mit Wade Ormsby am Schluss.
Und der hatte am Ende auch triumphieren können, weil einer der geteilten Siebten auf der Schlussrunde komplett eingebrochen ist. SSP Shavrazia. Der Mann war eigentlich sowas von in Control, würde man auf Englisch sagen. Hat er auch auf der Frontline zunächst mal 3 Birdies gespielt. Dann hat ihm an der 9 dieses Triple Bogey, glaube ich, endgültig das Genick gebrochen und ihn auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Deshalb fiel er am Ende auch noch runter.
Ja, also das ist, wenn man die Scorecard sieht, schon sehr wirklich frappierend. Die Birdies am Anfang waren ja völlig, also der war ja völlig auf Linie und das Triple Bogey muss ihn wirklich, also er hat zwar tatsächlich muss man ihm jetzt zugute halten, an der 10, also an dem Loch nach dem Triple Bogey ein Birdie gespielt, aber dann irgendwie die Back 9 total in Sand gesetzt, muss man sagen, weil er hat wirklich 4 Bogies gespielt zwischen 11 und 15 und nur ein Paar auf einem Paar 5 spielen können, wo praktisch alle anderen Spieler eigentlich ein Birdie gespielt haben, wenn nicht sogar Eagle. Also da hat's wirklich total nachgelassen, da war er dann völlig raus und hat's dann eben nicht geschafft, überhaupt unter Par zu bleiben. Er ist der einzige weit und breit, außer Thomas Dettry noch, der junge Belgier. Die beiden sind unter den Top 20, wenn nicht sogar mehr, sind das die einzigen, die überhaupt mit plus 1 und plus 2 da von der Runde runterkamen. Und wenn du mal guckst, dass ein Miguel Angel Jimenez, die Legende.
Auch bei diesem Turnier, ja.
Bei dem Turnier besonders. Hongkong hat er wie oft? 3-mal schon gewonnen?
Viermal. Mindestens. Es wäre das 5. Mal gewesen, wenn er in diesem Jahr wieder zugeschlagen hätte. Und so viel hat ja auch nicht gefehlt am Ende.
Ja. Also das ist so, und der legt eine Schlussrunde hin und spielt mal einfach flockig eine -7 und katapultiert sich damit aus dem wirklich nur Mittelfeld auf den geteilten 7. Rang noch nach vorne. Also du siehst, da ist natürlich einiges möglich. Und das vor allen Dingen auch für einen Spieler wie Jimenez, der ja auf der Senior-Tour schon unterwegs sein kann und auch beides ist, macht im Moment,
ja.
Auch ist natürlich, ja, und hin und her wechselt, der kann dann noch wunderbar mithalten und kann da wirklich einem SSP Chaurasia dann 9 Schläge abnehmen, du musst es sehen, Chaurasia spielt eine +2, Jimenez spielt eine -7 an einem Tag, also da zeigt sich schon einfach der Unterschied und ich würde jetzt im Fall von Chaurasia sagen, dass da einfach möglicherweise echt die Nerven da total mit ihm durchgegangen sind, weil sonst ist das eigentlich nicht zu erklären nach den 3 wirklich souveränen Runden, die er da die Vortage gespielt hatte.
So war es am Ende Wade Ormsby, der dann noch triumphiert hat und der vor allen Dingen jetzt natürlich auch Pläne hat für die Zeit direkt nach dem verwandelten letzten Putt und der Siegerehrung. Wir hören noch mal ganz kurz in seine Planung rein. Er hat das Schlusswort zu diesem Turnier.
Looking forward to getting all this stuff out of the way and then I'm gonna have a couple of beers and fly home.
Ja, schön Papier reinknallen und dann mit Flieger wieder nach Hause. Das ist schon fast so Beef Johnson-Style.
Ich wollte gerade sagen, das hatten wir schon mal, die Sache mit dem Bier trinken. Und dann guck mal, wo das endet. Da kommt dann erst wieder eine Delle in der Leistungskurve.
Aber vielleicht ein dicker Sponsorenvertrag.
Das kann natürlich sein. Ja gut, Arby's ist jetzt schon weg, aber es gibt sicher noch irgendein anderes Etablissement, was sich Wade Ormsby gerne da ans Revers heften könnte. Nein, das ist ja völlig verständlich, ehrlich gesagt. Genauso machen. Und ich glaube einfach von einem Spieler, der so viele Turniere absolviert hat, ohne eben zu gewinnen, ist das noch viel verständlicher, dass der sich erstmal hinsetzt und das erstmal sacken lassen muss und erstmal zu sich kommen muss. Insofern von meiner Seite aus äußerst verständnisvoll. Prost.
Er hat es sich verdient. Wir stoßen mit ihm an und gucken gleich rüber nach Australien zu den Australian Open 2017 und einem Überraschungssieger hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ein Australier steht am Ende der Australian Open 2017 ganz oben auf dem Leaderboard. Das ist unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und soweit, dass ein Australier vorne steht, ist das sicherlich gar nicht ungewöhnlich beim prestigeträchtigsten Turnier des Jahres in Down Under. Nur der Name des Siegers, der überrascht dann doch ein bisschen, denn nicht der hochgehandelte und als Führender in die Schlussrunde gegangene Jason Day lag am Ende in Sydney vorne, sondern Cameron Davis. Er siegte mit -11 einen Schlag vor den geteilten zweiten Jonas Blix und Matt Jones. Cameron Smith wurde mit -9 Vierter und Jason Day nach einem schwachen Tag, der ihn auf -8 zurückfallen ließ, insgesamt nur Fünfter. Desiree, wir hatten eingangs schon mal drüber gesprochen. Komplette Überraschung, Cameron Davis.
Mit Sicherheit. Also es gibt diverse Australier, die ich da vorne vermutet hätte, schon so ein bisschen, würde ich sagen, im Hinterkopf haben, dass Jason Day, der natürlich als Top-Favorit in dieses Turnier starten musste, einfach von allen Papierformen her. Das hätte ich mir jetzt also durchaus ausrechnen können, dass es vielleicht tatsächlich für Jason Day nicht reicht, den erwarteten Sieg da einzufahren. Aber wenn, dann wäre ich eher bei Matt Jones gewesen oder bei Drumford, oder da waren einige Australier unterwegs, die etabliert sind und so einen Turniersieg einfahren können. Dass es jetzt letztendlich Cameron Davis war, ist natürlich für den Spieler eine unglaublich tolle Geschichte. Ich meine, der hat jetzt da auf der Mackenzie Tour, also die PGA Tour in Kanada, wenn du so willst, hat er ja seine Rookie-Saison erst gespielt. Und ja, und es ist jetzt einfach mal Turniersieger. Das ist schon eine tolle Sache.
Und das, obwohl dieses Rookie-Jahr auf der Mackenzie-Tour auch alles andere als so lief, wie er sich das vielleicht erwartet hatte. Also das war schon alles ein bisschen sehr holprig, aber dann kommt er zurück nach Hause, nach Australien, ja, und legt da erstmal einen Turniersieg hin und sagte auch selber, er hätte gar nicht so aufs Leaderboard geguckt. Wir hören mal in sein Statement rein.
To be honest, I didn't look at the leaderboard all day. That was probably good for me to do. I just kept on going, just tried to keep playing my game and just keep pushing and pushing and just see how far up I could get, really. I didn't even see the leaderboard before I hit that putt in the last hole. So I made that and I thought, I'll be up around the top. To come into the scorer's hut and see where I was at, I was kind of blown away. I had no idea I was going to be there.
Es hat am Ende auf jeden Fall gereicht. Er musste allerdings noch so ein bisschen zittern. Also so ganz souverän war es ja nicht. Wir haben ja aufs Leaderboard schon geguckt. Einschlag, Vorsprung. Das ist jetzt keine große Bank, wenn man eben noch warten muss, bis der Rest kommt.
Ja, und sicher auch eine nervenaufreibende Sache einfach insgesamt. Aber es hat gereicht. Er hat Jonas Blix und Matt Jones da auf Abstand halten können und alle anderen natürlich entsprechend auch. Und insofern, ja, das ist einfach für so einen jungen Spieler wichtig. Wenn es schon nicht so lief, auf dieser Mackenzie-Tour in Kanada lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, dann war immer mal ein Lichtblick. Dann hat er Mayakoba spielen dürfen und hat da gut gespielt und hat es aber doch wieder nicht gereicht. Es ist ja ein harter, steiniger Weg, bis du überhaupt immer diese Tourkarten hast, also die normale PGA-Tourkarte jetzt hauptsächlich. Und wenn du dann natürlich so ein Ergebnis, Blitz auf einmal hast, wo keiner mit dir rechnet und alle denken, na ja, der Jason, der macht das schon, also Jason Day in dem Fall, und dann er sich da platzieren kann vor Matt Jones und vor allen anderen, vor Jordan Spieth übrigens nicht zu vergessen, der auf Platz 8 da eingelaufen ist, dann ist das für so einen jungen Spieler, glaube ich, ein ziemlicher Kickstart und kann dazu führen, dass jetzt die Karriere wirklich ganz gut losgeht und einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da jetzt unterwegs ist als vorher. Und das ist ja im Golfen immer das Wichtigste.
Ist ja auch ein Lokalmatador, kommt aus Sydney, von daher kennt er natürlich auch den Platz. Das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er eben auch an der 12 dieses Eagle auf dem Par 4 gespielt hat, seinen Annäherungsschlag dort gelocht hat und an der 18 dann zum Ausgang auch noch ein Birdie hingelegt hat. Das hat ihm auf jeden Fall am Ende dann den Sieg gebracht. Ja, wir haben schon Jason Day angesprochen, Desiree. Es ging ja ganz gut los. Birdie an der 1 und es hörte auch irgendwo ganz gut auf. Eagle an der 14, aber dazwischen,
Aua, ja. Ja, also, keine Ahnung. Also, ein Bogey an der 3, gut, da ist noch nichts passiert. Dann kam aber die 9 mit einem Double Bogey. An der 11 dann gleich noch ein Bogey hinterher. An der 13 noch ein Bogey hinterher. Und dann war er halt im Prinzip schon weg. Dann hat er natürlich Jason Day-Style-like gehen, tut das ja theoretisch alles, hat an der 14 dann dieses Eagle gespielt, von dem du gesprochen hast. Aber da war es halt dann trotzdem schon zu spät. Das ist einfach für eine Russschlunde, genau. Eine Schlussrunde, Entschuldigung, viel zu wenig und halt auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, warum er sich so schwer tut, so von außen betrachtet für mich. Und insofern, ja, wird er offensichtlich immer noch so ein bisschen so einen Klick brauchen, um wieder zu seiner alten Spielstärke zurückzufinden.
Da werden wir gespannt, wann er es finden kann, aber er hatte letztes Jahr Probleme, verletzungsbedingt, dann seine Mutter schwer erkrankt. Danach ging es zumindest kurzfristig mal wieder nach oben. Aber wo siehst du seine größten Probleme? Ist es immer noch so, das private Umfeld, dass das eben immer noch nachhängt?
Gut, also Jason Day hat natürlich ein massives Problem mit seinem Körper, was wir ja von außen gar nicht beurteilen können. Also ich wahrscheinlich lehne ich mich aus dem Fenster und alle werden auf mich einprügeln, aber ich unterstelle Jason Day, dass er öfter körperliche Probleme hat, als er es letztendlich zugeben möchte oder vielleicht auch zugeben darf und kann. Er hat selbst ja gesagt, er spielt jetzt so viel wie möglich, solange er praktisch gut drauf ist, weil er wird den Sport eh nicht ewig machen können. Das hatten wir schon öfter als den Kontrapunkt zur Karriereanlage eines Bernhard Langer schon irgendwie thematisiert, der ja im hohen Alter einfach immer noch so körperlich fit ist, weil er natürlich seinen Körper in jungen Jahren nicht so krass geschunden hat, wie das eben Jason Day und übrigens auch Rory McIlroy und auch andere noch machen. Und insofern ist es bei Jason Day, denke ich, immer eine Kombination aus mehreren Dingen. Die Krankheit seiner Mutter hat ihn mit Sicherheit furchtbar mitgenommen. Insofern glaube ich, dass er immer noch so ein bisschen, ja, ich habe kein gutes Wort dafür, aus der Bahn geworfen ist, mental. Mhm. Einfach wirklich immer noch im familiären Umfeld einfach, glaube ich, zu viele Sorgen hat. Und das andere ist, dass ich wirklich denke, dass es halt auch körperlich sicher immer wieder so Wehwehchen gibt, die dann eben auch beeinträchtigen. Also wir sprechen ja nicht davon, dass man mit denen dann nicht Golf spielen könnte, aber Jason Days Golfspiel ist ja kein normales Golfspiel. Und für diese Art von Schwung, für dieses unglaublich körperintensive Spiel, muss er halt super fit sein. Also da kann es auch phasenweise dran haken, dass er diese körperliche Sache auch nicht immer hundertprozentig einfach hat. Und er hat ja auch jetzt im vergangenen Jahr einfach viel mit Verletzungen gekämpft. Und dann kommt eben der Kopf noch dazu. Und Jason Day gehört ja, wie übrigens auch, wir hatten es letzte Woche, glaube ich, besprochen, mit Ariya Jutanugarn, die ja Anfang 2017 die Nummer 1 bei den Damen war, im Damengolf, und dann auch komplett weggebrochen ist. Und ich sehe Jason Days Saison vielleicht mit anderen beeinträchtigenden Faktoren, aber ich sehe sie ganz ähnlich, dass er kam da als Nummer 1 in das neue Jahr und alle haben gedacht, meine Güte, der Jason Day ist drauf, ist ja unglaublich. Und dann kam auf einmal irgendwie gar nichts mehr. Und er hat selbst gesagt, das ist halt dann ein Megadruck, wenn du dann dastehst und natürlich einen Haufen Pressekonferenzen immer hast. Du bist als die Nummer 1 dauernd in der Pflicht, Interviews zu geben und so weiter. Also das, erst hat er praktisch diese Nummer 1 Position verloren und das ist mit Sicherheit kopftechnisch, also und positionstechnisch praktisch bedingt. Er ist damit nicht zurechtgekommen, wüsste jetzt wahrscheinlich besser, wie man damit umgeht. Und zum zweiten dann eben Verletzungen, zum dritten dann immer noch so familiär, Mama und so weiter. Das ist einfach, ich finde, das ist zu viel Stoff für ein Jahr. Also das sind so, also ich glaube einfach, dass er das alles zusammen noch nicht so komplett verarbeiten konnte und dass das vielleicht auch zu viel verlangt ist. Und dann ist er halt, wenn da halt ein Rädchen nicht perfekt greift, reicht's halt schon nicht mehr, weil die anderen sind halt auf dem Punkt. Mhm. Ich würde es ungefähr so zu beschreiben versuchen. Ich hoffe, ich bin ihm da jetzt nicht zu nahe getreten, aber ich würde mir halt wünschen, dass Jason Day da möglichst bald die Kurve wieder kriegt. Natürlich kann der fantastisches Golf spielen. Und also mir fehlen im Moment, so sehr ich diese ganzen Überraschungswinner und die ganzen Jungstars und so weiter natürlich schätze und ich die auch groovy finde und ich finde es toll, dass wir Wettbewerb haben, mir fehlen im Moment tatsächlich ein fitter Jason Day, ein fitter Rory McIlroy. Gut, das von den Vorlieben her nicht unbedingt, aber für den Golfsport ein fitter Tiger Woods. Vielleicht ändert sich das ja diese Woche jetzt.
Kommen wir gleich nochmal zu, ja.
Das, genau. Aber die drei, oder also auf jeden Fall auch aktuell McIlroy und Day, jetzt wenn man mal von Woods Rückkehr absieht, die fehlen einfach, weil das natürlich auch unglaubliche Persönlichkeiten sind im Golfsport. Mhm. Und die, ich weiß nicht, mich faszinieren die einfach jetzt und also faszinieren mich noch mehr, wenn die bei einem Turnier dabei sind, weil von denen halt unerwartete Dinge kommen, weil die halt so aus der Masse einfach herausragen, wenn sie dann fit sind. Und beide sind eben nicht fit. Und insofern wünsche ich mir meinen Weihnachtswunsch fürs neue Jahr. Fitter Jason Day, fitter Rory McIlroy, natürlich bei den anderen auch alle, bitteschön, viel Gesundheit. Und dann haben wir da nämlich mal wieder richtig Stimmung im Golf-Circus.
Ganz genau. John Spieth, der war da, geteilter Achter geworden am Ende, du hast es schon gesagt, mit dem Eagle sein Turnier beendet zwischendurch, aber auch so Höhen und Tiefen gehabt, auch ohne seinen Caddy Michael Greller unterwegs gewesen. Der hat übrigens Nachwuchs bekommen. Da gratulieren wir natürlich auch nochmal herzlich. Deshalb war er auch nicht mit in Australien. Dafür war der langjährige Coach von Jordan Spieth mit dabei und an seiner Tasche Cameron McCormick. Der hat sich also dann als Caddy für ihn verdient. Ist das ein Grund, warum Spieth nur Achter wurde? Nein.
Bös. Nein, mit Sicherheit nicht. Bei Spieth, also zum einen muss man sagen, der hat Schläger ausprobiert. Ja, das ist jetzt nicht die Erklärung, aber es ist auch ein kleiner Faktor immer natürlich. Und es gilt für ihn wie auch für viele andere auch das, was auf der European Tour wieder anders ist vom Timing her, aber auch die Pros der PGA Tour sind natürlich noch nicht wieder so ganz in der Saison und fassen da gerade mal wieder so Fuß. Insofern finde ich das Ergebnis gar nicht so wahnsinnig schlecht, auch wenn das natürlich, normalerweise müsstest du auf dem Papier sagen, Spieth, hallo, sagen wir mal Zweiter hinter Jason Day oder umgekehrt. Aber es läuft halt nicht so. Und natürlich sind die Australier da die Bedingungen noch besser gewöhnt und kennen den Platz noch besser. Spieth probiert ein bisschen rum, kommt erst wieder frisch in die Saison. Also überhaupt nicht bemerkenswert, dass er jetzt da nicht irgendwie gleich gewonnen hat oder so. Ich denke, das ist soweit ganz gut gelaufen. Und ja, also alle sind jetzt eher so am Start für eine neue Golfsaison, die ja immer so ganz komisch noch vor Weihnachten des alten Jahres natürlich noch deutlich beginnt oder jetzt im Herbst eben beginnt. Und also da sehe ich jetzt, wie gesagt, ich glaube, der ist eher in der Testphase und guckt im Moment, wie es läuft. Und also gerade dieses Eagle, mit dem er da abgeschlossen hat, das ist auch nochmal so, hallo Freunde, übrigens, ich könnte es auch theoretisch, wenn ich vielleicht gerade irgendwie ein Stückchen weiter in meiner Saisonvorbereitung wäre. Also mache ich mir null Sorgen und why not? Das ist kein so schlechtes Ergebnis.
Und was er kann, wird er in der nächsten Woche zeigen bei der Hero World Challenge auf den Bahamas. Das ist das Turnier, das Tiger Woods ausrichtet und wo Tiger Woods dann auch seine Rückkehr in den Wettkampf-Golfsport wieder bestreiten wird. Da brennen alle in der Szene drauf und auch wir werden gleich eingehen drauf auf dieses Thema. Auf Tiger Woods, wie ist er denn drauf kurz vor dem Start bei der Hero Golf World Challenge? Das gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
In dieser Woche ist es endlich soweit. Tiger Woods wird seine Rückkehr in den Golfsport feiern. Bei der Hero Golf World Challenge Start wird er an den Schlag oder an den Abschlag gehen und sein eigenes Turnier, er ist ja der Ausrichter dieses Events auf den Bahamas, dann in Angriff nehmen. Und über Thanksgiving hat er sich ein bisschen eingespielt. Er hat mit dem aktuellen US-Präsidenten spielen können, zusammen in einem Team mit Dustin Johnson. Die beiden haben gegen Donald Trump und noch jemanden aus seinem Bekanntenkreis gespielt. Desiree, es wird berichtet, Tiger Woods sah bei diesem Duell gut aus. Gut, man kann gegenüber dem doch schon in die Jahre gekommenen Donald Trump durchaus gut aussehen, aber sie meinten es golferisch.
Ja, also ich tue mir da ein bisschen schwer, solche Feldwald- und Wiesenmeldungen dann immer einzuordnen. Natürlich hast du den Vergleich, Tiger und Dustin spielen vom gleichen Tee. Und laut Aussage dieses Golfpros Brad Faxon, der eben da der Vierte im Bunde war in diesem illustren Flight, hat also bei der Hälfte der Löcher Tiger Dustin Johnson ausgedrived. Aussage Brad Faxon, weiß ich jetzt nicht, ob er Faxen gemacht hatte oder ob das jetzt stimmt. Bei der anderen Hälfte war es dann eben umgekehrt. Er sagt, was wichtiger wäre, und wenn es stimmte, wäre es wichtiger, dass Tiger offensichtlich schmerzfrei war und keine Rückenprobleme hatte und dass das alles relativ mühelos aussah, nicht relativ, sondern he looked effortless. He looked free, he had some power. Das ist das Zitat von dem Herrn Faxon. Keine Ahnung, was man darauf geben kann. Trotzdem ist es mehr, als ich zu prognostizieren gewagt hätte, weil, ganz ehrlich, trotz des anvisierten Starts bei der Hero World Challenge jetzt, ich bis zur letzten Sekunde da äußerst skeptisch bin und wirklich immer nicht weiß, ist das jetzt wieder so ein bisschen so eine PR-Maßnahme, um das Thema Woods am Laufen zu halten, oder kommt er tatsächlich wieder? Ich würde jetzt aus dieser illustren Golfrunde, die Donald Trump möglicherweise wenigstens davon abgehalten hat, irgendwelchen anderen Quatsch zu machen, würde ich jetzt zumindest mal schließen, dass Donald Trump, sage ich schon, um Gottes Willen, dass Tiger Woods nächste Woche bei der Hero Challenge jetzt tatsächlich an den Start geht. Und dann, und das würden wir uns aber, glaube ich, lieber selbst angucken, können wir sagen, wie es tatsächlich aussieht. Es wäre natürlich eine Riesensache, wenn Woods wie Phoenix aus der Asche da aufersteht und auf einmal wieder im PGA-Tour-Circus mithalten kann. Und zwar, also wie gesagt, laut Brad Faxon, mühelos, und auch mit Dustin Johnson als Nummer 1, der sitzt ja auch nicht irgendwie irgendwer. Nö. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich bin immer noch so skeptisch und schwäbisch und zack, schauen wir uns das erstmal nächste Woche an.
Ricky Fowler hat ja auch gesagt, also so, der trifft nicht nur den Ball gut, er hat auch wieder Power. Also es kommt auch aus berufenem Mund, aber von einem Kumpel, Schützling im Ryder Cup Team. Also man muss das alles wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und Brad Faxon hat aber auch gesagt, man muss natürlich gucken, so eine Proberunde, so eine Spaßrunde ist dann doch wieder was anderes, als wenn es ein richtiger Wettkampf ist. Da geht's dann doch wieder anders zur Sache, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Woods auf jeden Fall auch vielleicht psychisch ganz gut drauf ist und eben auch mit großer Euphorie rangeht an dieses Comeback und von daher vielleicht keine Steine im Weg liegen. Also wir werden das Ganze natürlich verfolgen, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de dann auch drüber berichten in der nächsten Woche. Das wird ein großes Thema bei uns natürlich sein und wir hoffen, dass Tiger Woods dann auch dieses Turnier durchziehen kann, dass er dann auch über die volle Distanz gehen kann, denn wir hatten ja bei anderen Comebacks schon gesehen, da fing das mit großem Brimborium an und war dann auch sehr schnell beendet.
Das ist eben das Ding, also zum einen ist die schiere Dauer des Ganzen einfach schon mal viermal so lang als diese nette kleine Runde jetzt unter Freunden. Zum anderen hast du natürlich eine andere Konkurrenz und eben auch eine Konkurrenz, die in dem Fall nicht zum einen klar unterlegen ist mit den einen Zweien und zum anderen mit Dustin Johnson. Also wenn ich Dustin Johnson gewesen wäre und in dieser Runde unterwegs gewesen wäre, nein, schlechter Vergleich, ich wäre in dieser Runde nicht unterwegs gewesen, weil ich es nicht ausgehalten hätte. Nicht wegen Dustin Johnson und nicht wegen Tiger Woods. Aber ich glaube einfach, dass Dustin Johnson da halt auch sagt, hey, machen wir hier mal irgendwie einen netten Nachmittag. Und jetzt da, also ich will das nicht sagen, dass der absichtlich schlecht gespielt hat, um Gottes Willen, das geht gar nicht bei so einem Sportler. Aber der wird das auch nicht das Hinterletzte aus sich rausgeholt haben, sondern einfach sich auch gedacht haben, jetzt machen wir hier mal irgendwie eine entspannte Golfrunde. Das bringt mir jetzt auch nichts, weil ich die alle in Grund und Boden spiele. Und insofern, also ich bin wirklich sehr gespannt, wenn Tiger Woods wunderbare Leistungen bei der Hero World Challenge vollbringt, werde ich die entsprechend würdigen. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Das bleibt auch noch wirklich, bis ich den ersten Schwung von ihm sehe. Und letztendlich, bis das Turnier beendet ist.
Denn der erste Schwung muss noch nichts heißen. Es kann beim zweiten, aber wir wollen da nichts an die Wand malen. Wir gucken einfach mal hin und werden dann in der nächsten Woche drüber reden. Hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf, unserem Golfmagazin. Desiree, vielen Dank für diese Woche.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.